Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen Predigttext, der laut der EKD-Perikopenordnung für einen der nächsten Gottesdienste vorgesehen wird. Und heute unterhalten sich hier Nora und Lydia. Hi Nora.
Hallo Lydia. Und hallo alle.
Wie schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Wir beide unterhalten uns heute nämlich über den Predigttext, der für Palmsonntag diesen Jahres vorgeschlagen wird. Und das ist der sogenannte Philipperhymnus, also Paulus' Brief an die Gemeinde in Philippi im zweiten Kapitel. Und wir springen einfach direkt rein, oder?
Genau, direkt in den Predigttext, den ich hier in der Bibel in gerechter Sprache vor mir liegen habe. Und ich würde ihn einfach mal vorlesen. Euer Verhältnis zueinander soll der Gemeinschaft mit Jesus Christus entsprechen. Über göttliche Gestalt verfügend, hielt Christus die Gottgleichheit doch nicht wie ein glückliches Los fest, sondern entäußerte sich selbst aller Vorrechte und nahm die Gestalt eines versklavten Menschen an, wurde den Menschen gleich und seine ganze Erscheinung zeigte, er war ein Mensch wie du und ich. Er erniedrigte sich selbst und war dem Auftrag Gottes gehorsam bis zum Tode, dem Sklaventod am Kreuz. Darum hat Gott den Erniedrigten erhöht und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen erhaben ist. Damit im Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und jede Zunge bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, unserer Mutter und unseres Vaters.
Danke dir. Das war der Predigttext. Und genau, wie ihr ihn vielleicht noch kennt unter dem Schlagwort Philipperhymnus. Das ist jetzt direkt tatsächlich beim Hören, finde ich, gar nicht so ganz schlüssig, weil Briefe des Paulus sind ja manchmal ein bisschen sperriger. Aber ich finde jetzt hier an dieser Stelle, das ist ja wie ein super, super komprimiertes und dichtes Bekenntnis, wo irgendwie in jedem Vers super viel theologische Aussage drin steht und irgendwie ganz zusammengedichtet wirklich das irgendwie ist. Zusammengedichtet im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir ja davon ausgehen, dass es auch irgendwie ein irgendwie poetisches Stück ist oder vielleicht sogar ein in einer Art vorgeformtes liturgisches Stück, was vielleicht schon vor Paulus Verwendung gefunden hat in Liturgie oder so.
Und was aber natürlich jetzt in der Übersetzung auch nochmal schwer nachzuempfinden ist, ne? Es ist total kondensiert, aber jetzt auch in dieser ungewohnten Übersetzung finde ich ganz schwer zu erkennen als was, als eine eigene Einheit.
Genau, und deswegen ist tatsächlich mein Impuls, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, gleich nochmal dieses Bedürfnis, ihn nochmal zu hören. Und tatsächlich, wenn ich jetzt an die Gottesdienstgemeinde denke oder an euch Hörende da draußen, vielleicht wirklich das auch nochmal vor Augen zu nehmen, diesen Text. Also ich habe irgendwie direkt den Gedanken gehabt, könnte man das wirklich so drucken, diesen Text, dass die anderen auch mitlesen können und mitschauen, damit der, wenn er im Gottesdienst weiter behandelt wird, einfach nochmal eine andere Präsenz hat, in dem Sinne von, dass man eben mitkommt überhaupt. Hey, wovon sprechen wir jetzt und wo sind wir gerade in diesem Text? Und ganz viele Bibelübersetzungen setzen den ja auch so richtig schön, dass man halt merkt, ja, es ist hier auch irgendwie ein poetisches Stück oder eben ein vorgeformtes.
Stimmt, ich hatte auch schon den Gedanken, das vielleicht als Psalmgebet ähnliches liturgisches Stück mit in den Gottesdienst einzubauen, eben gerade damit Menschen mitlesen können und den Text vielleicht nochmal anders zur Verfügung haben, weil ich finde, beim Hören ist es echt schwer mitzukommen.
Total.
Was da jetzt alles drinsteckt.
Und was hast du jetzt für eine Idee gehabt mit dem Psalmgebet? Also wie könntest du dir das vorstellen?
In der Gemeinde, in der ich Gottesdienst an dem Tag machen werde, gibt es sehr viel liturgische Freiheit. Ich könnte mir vorstellen, den Text tatsächlich, also statt des Psalms vielleicht anzuwenden, wobei ich da noch im totalen Werden und Überlegen bin, weil mir das auch ein bisschen widerstrebt. Oder vielleicht nochmal als extra Lesung gemeinsam einzubauen oder so. Aber
Und mit dem Psalm, ja. das hat quasi diese Assoziation, dass man es dann quasi in zwei Gruppen lesen könnte oder
Naja, weil es ja auch ein Lied ist, ne? Mhm. Also das ist, also es geht mir jetzt gar nicht um das wechselseitige Lesen, das finde ich auch gut, aber eben vor allem die Poesie des Hymnus irgendwie ein bisschen deutlich zu machen, auch dadurch, dass es eben anders in den Gottesdienst eingebaut wird. Du hattest auch erzählt, dass es Lieder gibt, also Vertonungen von dem Hymnus. Das wäre natürlich auch noch eine total ansprechende Idee.
Ich habe es tatsächlich.
Weil es ja vielleicht auch ein gesungenes Stück war.
Ja, genau. Ich habe es einfach mal in die Suchmaschine meiner Wahl eingegeben. Und es gibt eine relativ moderne Vertonung irgendwie davon, die wirklich dann diesen biblischen Text nimmt und den nochmal quasi wirklich mit denen als Übersetzung zum Klingen bringt. Und dann habe ich auch im Gotteslob, also im katholischen Gesangbuch unter der Nummer 629 nochmal eher einen liturgischen Gesang gefunden, der aber genau quasi diesen Text aufnimmt und zum Klingen bringt. Mhm. Weil wir haben festgestellt, dass was als Lieder vorgeschlagen wird, quasi Wochenlieder in der evangelischen Kirche, das greift zwar teilweise Elemente aus diesem Christushymnus auf, also zum Beispiel die Nummer 91 ist das, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Und da wird es in der zweiten Strophe explizit so ein Verweis auf den Philipperhymnus gemacht. Oder das andere Wochenlied, die Nummer 14, ist eigentlich ein Adventslied, dein König kommt in niederen Hüllen. Da kommt fast eher nochmal dieses Palmsonntagsmotiv irgendwie, wird da nochmal sehr explizit. Aber es gibt im evangelischen Gesangbuch kein klassisches, also kein Lied, was explizit diesen Text nochmal wirklich zum Erklingen bringt. Genau. Aber ich habe auch dieses Bedürfnis, diesem Text irgendwie eine andere Form in dem Gottesdienst zu geben, als das quasi klassischerweise, genau, wie jetzt eine Lesung wäre oder eben einfach nur am Anfang von der Predigt diesen Text irgendwie vorzulesen und dann geht's los, sondern irgendwie dieser anderen Form auch direkt nach einer anderen Form im Gottesdienst zu suchen. So. Mhm. Ich hatte tatsächlich irgendwie nochmal so eben dieses eine, das wirklich schriftlich rauszugeben und dann sonst nochmal so dieses mit verteilten Stimmen zu lesen, aber in dieser Form, oder ich hatte irgendwie so wie so verteilte Stimmen vielleicht im Raum, dass dieser Text den Raum, den Kirchraum irgendwie anders füllt und irgendwie auch so, es kommen so ganz viele so starke Worte vor, irgendwie die göttliche Gestalt, dann dieses Sklaven, Sklavensein, Erniedrigung, der Tod, der Kreuzestod, der Name, die Erhöhung. Also es kommen so ganz dichte Begriffe wieder vor. Und ob man die wie so ein Echo so nachklingen lassen könnte. Also, dass man das so ein bisschen szenisch irgendwie darstellt in einem Gottesdienst. Genau.
Schöne Idee, ja. Und ich finde auch schon, eine Zweiteilung des Textes wäre einfach möglich, ne? Durch den Subjektwechsel, der ziemlich genau in der Mitte liegt, oder? Relativ in der Mitte. Vielleicht kann man da auch nochmal anknüpfen und das irgendwie zweiteilen, auch in der Lesung, eben weil es so ein dichter Text ist und so viele Schlagworte, die irgendwie Berücksichtigung finden könnten, dass man da nochmal eine Pause lässt oder das irgendwie auch getrennt voneinander noch wirken lässt.
Mhm. Genau, also den Subjektwechsel zwischen Vers 8 und Vers 9 meinst du dann jetzt, ne?
Genau,
Das ist tatsächlich, ich habe gerade die Basisbibel vor mir, wirklich auch wie so zwei Strophen gesetzt da in der Bibel, dass man richtig so checkt, ah ja, es ist zweiteilig. Mhm. Und generell hat ja dieser Text überhaupt auch so andere Bewegungen noch oder ich finde, es ist generell viel Bewegung in diesem Text. Also wenn man von so einer Art Stufenmodell irgendwie ausgeht, diese göttliche Gestalt am Anfang, dann eine Stufe runter im nächsten Vers, er legt die göttliche Gestalt ab und wird Knecht, dann wieder weiter, er wird Mensch und er wird wie ein Mensch, dann diese Erniedrigung und dieser Kreuzestod, also in dieser ersten Strophe, da geht so ganz viel wie so eine Bewegung von oben nach unten und das auf eine Art irgendwie probieren darzustellen in einem Gottesdienst. Also wenn zum Beispiel Treppenstufen da sind, Altarstufen irgendwie runtergehend oder laufend und dann aber in der nächsten Strophe eben so ganz klar wieder diese Erhöhung, also die Bewegung in die andere Richtung ist dann irgendwie wieder da. Und irgendwie hat er natürlich auch eine krasse Spannung irgendwie, dieser Text da drin, ne? Also mit diesen verschiedenen Bewegungen. Mhm. Einerseits hat es so eine ganz tiefe Christologie, also ganz, ganz geerdet und menschlich und bis ins schlimmste Leid hinein irgendwie die Christologie. Und dann andererseits eben diese Erhöhung und oder dann auch dieses die Knie, die sich beugen in der zweiten Strophe. Mhm. Das ist ja auch ein krasses Gegenteil und eine krasse Spannung, die dieser Text generell aufmacht. Und das irgendwie darzustellen, das fände ich irgendwie cool, wenn das gelingen würde in einem Gottesdienst.
Mhm. Ist man natürlich an die baulichen Gegebenheiten gebunden, aber das gerade mit einer Treppe oder so finde ich schon auch sehr, sehr spannend. Mhm. Weil es ja gerade wirklich eine ganz radikale Abwärts- und Wiederaufwärtsbewegung ist, ne? Die da beschrieben wird.
Es hat für mich auch so eine Verbindung zum Palmsonntag tatsächlich, weil ich merke, dass ich, sobald ich denke, okay, das ist der Predigttext für Palmsonntag, ganz, ganz schnell in dieses, Jesus zieht in Jerusalem ein, diese Bilder vor Augen, ne? Und das ist ja auch eine Bewegung und das ist ja auf eine Art auch so ein Extrem. Also der stark befeierte Jesus, der einzieht in Jerusalem wie ein König sozusagen. Das hat für mich so ganz stark diese Erhöhungsbilder oder diese Bewegung nach König. Und dann in dem Wissen darum, was folgt in dieser Woche, geht es ja erstmal dann wieder abwärts. Ne? Und diese Erniedrigung, das ist das, was in der Karwoche, und das ist der Text, der irgendwie zu Beginn dieser Karwoche steht. Also da finde ich diese Bewegung wieder. Und das finde ich irgendwie eine spannende Verbindung.
Und natürlich, ja, das Ostergeschehen dann auch so massiv schon vorweggenommen in dem Text, ne? Das ist natürlich ja schon ein schöner Auftakt auch zu so einer schwierigen Woche, die von so viel Leid geprägt ist.
Ich finde es gar nicht so leicht, diesen Text wirklich mit Palmsonntag in eine Verbindung zu bringen. Also es erschließt sich für mich direkt, wo da die naheliegenden Verknüpfungen sind. Oder wie geht's dir da?
Nein, direkt nicht. Ich finde auch, der Einzug Jesu in Jerusalem ist jetzt nicht unbedingt zu verknüpfen mit dem übergöttliche Gestalt verfügend und so weiter. Also das, was hier beschrieben wird, ist ja schon so ein Christusgeschehen. Also mir hat sich am Anfang nicht direkt erschlossen, warum dieser Text ausgerechnet an Palmsonntag steht.
Aber eine schöne Verknüpfung, die wir bemerkt haben, ist, dass es der Palmsonntag dieses Jahr das jüdische Purimfest trifft. Und da hatte ich auch noch eine ganz gute Idee, wie man das vielleicht verknüpfen konnte.
Ach so, dass es eben bei Purim ja auch um eine Art Erlösungshandeln, also dem Schutz vor Vernichtung geht. Und das ist auch die zentrale Gestalt ist ja Esther, Königin Esther, die als Frau jetzt auch nicht die größte Machtstellung hat, und die es trotzdem schafft, ihr Volk quasi vor einem, vor der Vernichtung zu retten. Und deshalb ist da schon eine Art Erlösungshandel natürlich auch in Purim da. Die Parallelen sind jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber ich finde, man könnte das schon auch als Anlass nehmen, da Verknüpfungen herzustellen.
Ja, und dieses befreiende Handeln Gottes irgendwie so, ne? Also ist das handelnde Subjekt dann doch wieder da drin. Das finde ich irgendwie spannend an diesem Text, der irgendwie sonst so auf eine Art ja auch systematisch klingt und weißt du, möglichst viele Begriffe irgendwie möglichst eng aneinander gefügt, mit logisch engen Zusammenhängen irgendwie. Ja, aber dann ist da diese Unterbrechung eben zwischen Vers 8 und 9 und Gott handelt so ganz anders und unverhofft und so. Und das finde ich irgendwie ansprechend da drin. Also ich irgendwie so, gerade in dieser Lücke, die zwischen diesen zwei Versen ist, berührt es mich irgendwie. Was passiert da? Oder was ist denn das jetzt dann in diesem ganz leidenden Tod am Kreuz? Und dann, deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Also das ist für mich so diese Lücke oder diese Leerstelle, die da ist, die finde ich irgendwie, ja.
Spannend finde ich auch, dass deshalb, ne, oder darum, dass da so eine Konsequenz gezogen wird aus der ja, aus dem Gehorsam bis zum Tode wird es ja oft interpretiert, darum hat Gott den Erniedrigten erhöht, ist ja schon auch eine steile Verknüpfung, die da gemacht wird.
Wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen überlegt und gesammelt. Es ist natürlich auch ein Text, der viel an damalige Hintergründe und Umwelt anknüpft und haben da irgendwie so ein bisschen verschiedene Dinge gefunden, die da vielleicht mitspielen könnten. Willst du unseren Hörerinnen da mal ein bisschen erzählen zu?
Früher, wie wir im Vorgespräch auf jeden Fall gesprochen hatten, war der Sitz im Leben dieses Textes, also als poetischer Text, vielleicht auch liturgischer Text, wo hätte er vorkommen können und wo könnte er jetzt in unsere Zeit hineingesprochen werden, also oder in welcher Situation könnte dieser Text bei uns Anschluss finden. Und da finde ich jetzt zum Beispiel also den Gedanken von freiwilliger Selbstentäußerung, vielleicht auch dieses, was Luther mit Raub übersetzt hatte, also nicht dieses gierig Festhalten an hier der Gottgleichheit, dass das ein Punkt ist, der anschlussfähig an unsere moderne Gesellschaft ist, gerade im Hinblick auf zum Beispiel Klimawandel, Umgang mit der Schöpfung, Biodiversität etc., weil wir doch sehr davon geprägt sind, uns die Welt komplett einzuverleiben, einfach weil wir es können. was uns Menschen aber tatsächlich schwerfällt, ist diese freiwillige Selbstentäußerung, also vielleicht der freiwillige Verzicht auf Macht, die wir haben oder auf Dinge, die wir tun können, aber vielleicht nicht tun sollten, freiwillig. Mhm. Da denke ich zum Beispiel jetzt an Klimaschutz etc.
Ich hatte irgendwo gelesen, also dass quasi dieser Hymnus ja mit dem Höchsten beginnt, was überhaupt möglich ist an Vorstellungen, ne? Also göttliche Gestalt, gottgleiches Wesen oder sonst was. Und dass das damals in der Umwelt eben auch ganz stark mit einem Kaiserkult oder so verbunden war. Also eine ganz, ganz hohe, machtvolle Stellung, auch in der Hierarchie. Und dann bricht er das direkt im ersten Vers halt, ne? Also dieses, und Jesus hat daran nicht festgehalten. Und da war irgendwie, in manchen Übersetzungen steht dann da irgendwie so Raubbeute oder sonst was. Und das finde ich gar nicht so leicht irgendwie so, was denn jetzt oder was beschreibt es? Und ich merke aber auch, dass für mich da irgendwie eine gute Anknüpfungsstelle ist, um darüber nachzudenken, genau, an was halten wir uns fest und wie ein Dieb an seiner Beute oder so wie in der heutigen kapitalistischen Welt wir uns an Privateigentum, an Besitz darüber definieren und daran festhalten. Oder eben das so, ne, irgendwie in der Welt, wo es einen starken Fortschrittsnarrativ gab über viele Zeiten und irgendwie diese Nutzung der Welt und ihrer Ressourcen irgendwie sowas Allumgreifendes irgendwie bekommen hat und eben keinerlei Regulierung mehr, sondern irgendwie höher, weiter, schneller so ganz klar das System ist, in dem wir gerade leben. Und das bricht direkt hier in dem ersten Vers. Also Jesus macht genau das nicht. Und so geht dann die Geschichte weiter, ne?
Mhm.
Und ich merke, dass ich es spannend finde, an dem Punkt halt irgendwie zu überlegen, du hattest jetzt so Beispiele eben mit, wo müssen wir Menschen uns auch selber begrenzen im Hinblick auf die Welt und Umwelt? Ich merke, dass ich schnell auch darüber nachdenke, so, was sind eigentlich meine Privilegien? Und an was halte ich mich fest oder was ist für mich mit Status irgendwie verbunden, mit einer gesellschaftlichen Machtstellung? Und wo wäre es wichtig, diese Privilegien irgendwie loszulassen, zu reflektieren, anders damit umzugehen?
Ja, total. Und eigentlich ermutigt der Text ja nochmal wahnsinnig auch dazu, weil am Ende dann ja nochmal wieder eine massive Erhöhung steht, ne? Also ich hatte gelesen, dass der Text irgendwie Elemente des antiken Thronbesteigungszeremoniells beinhaltet. Und da ist eben gerade auch diese die Vergabe des Namen oder die Verleihung des Namen, was dann nochmal die Einsetzung in die jeweilige soziale Stellung deutlich macht und dass das dann ein ganz wichtiger Aspekt ist und dass es hier ja auch im Hymnus ganz am Ende der Name, der über jeden Namen erhaben.
Ja, und das ist auch cool zu belegen, genau, welcher Name ist damit gemeint. Mhm. Und wir waren uns beide einig schon, dass wir auf jeden Fall es auch so lesen wollen, dass eben das Tetragramm, also Gottes Eigenname quasi an der Stelle der Name ist, der hier verliehen wird, weil Gott die Handelnde hier ist und dass quasi diese enge Verbindung dazu Jesus ganz spürbar wird in Gottes Erhöhungshandlung. Und ich merke, dass ich da für mich selber auch gleich wieder eine Verknüpfung hinkriege zu meiner Taufe auch, dass ich da ja auch merke, ich bin auf Gottes Namen getauft und gehöre quasi in diesen Machtraum der Ewigen. Das ist für mich so, sowas, was auch hier eben in diesem Vers 9, Gott hat mir den Namen verliehen, der über allen Namen steht. Also diese enge Verbindung, das ist was, die auch in der Taufe geschaffen wird und das ist auch was, was hier irgendwie beschrieben wird, ne? Also, ja.
Ja, schön. Total spannend. Die Verknüpfung mit der Taufe hatte ich nicht, aber finde ich jetzt schlüssig. Schön. Ich habe leider keine Taufe in dem Gottesdienst.
Ich habe was gelesen in den Göttinger Predigtmeditationen, was sich nochmal mit dieser Frage nach Gott wird Mensch irgendwie beschäftigt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil das ist natürlich so wie dieser Kaiserkult oder Intronisationsliturgie, die da vielleicht dahinter steckt, irgendwie für die Zuhörenden der damaligen Zeit ja total präsent war. So fern ist es uns ja auch irgendwie. Und aber was sicherlich auch präsent war, waren halt griechische Mythologien. Und da ist ja dieses Motiv, dass ein Gott Mensch wird, eigentlich total häufig. Also es gibt ganz viele Kontexte, wo diese Begegnungen irgendwie eine Rolle spielen, dass Gott, Götter zur Erde kommen und sich irgendwie als Menschen verkleiden und Menschengewand haben und hier irgendwas leben. Oder auch in der Geschichte von Ikarus ist dieses Motivik mit Götter und Menschen und Mischwesen und so, kommt da auf unterschiedliche Weise irgendwie vor. Und da fand ich es irgendwie ganz schlüssig, so diese, sich das nochmal anzugucken, zu sagen, genau, und das ist es hier nicht. Also einerseits schwingt diese Motivik hinten dran und für die Zuhörenden der damaligen Zeit ist es irgendwie klar, was da alles an Bilderwelten hinten dran ist. Aber dass das eben hier so vielfach durchbrochen wird, ne? Und Gott verkleidet sich nicht irgendwie als Mensch, sondern Gott stirbt hier. Die Erhöhung passiert quasi danach. Also dieses Göttliche, das muss bis zu diesem tiefsten Punkt. Das ist nicht quasi Gott über allen Dingen von vornherein und abgehoben in der Welt, sondern dieses ganz, ganz, bis zum tiefsten Punkt irgendwie der menschlichen Existenz gehend oder der Geschöpflichkeit, die eigene Sterblichkeit. Und das finde ich irgendwie einen spannenden Twist, sich das hier auch immer wieder zu überlegen. Und damit ist der Text für mich an sich schon auch sehr befreiungstheologisch lesbar. Und wir hatten es ja vorhin von diesen Hymnen. Da fällt mir natürlich auch irgendwie voll schnell das Magnificat ein, wenn ich das hier höre. Also in diesem ganzen, ganzen Leid und erniedrigt, darin, diese Person wird Gott irgendwie erhöhen. Und das ist für mich so auch irgendwie einfach nochmal, was dieses Thema der Machtkritik und wie mit dem eigenen Besitz, den eigenen Privilegien umgehen, irgendwie so in den Fokus rückt, darüber in diesem Gottesdienst irgendwie zu sprechen. So, Gott durchkreuzt die menschliche Macht und Logik.
Oh, wie schön. Also da den Verweis auf das Magnificat finde ich ja super schön. Das mag ich auf jeden Fall mit und vielleicht drüber nachdenken.
Und gleichzeitig sind es ja auch nicht nur neutestamentliche Texte, die mitschwimmen, sondern schwingen. sondern es gibt ja indirekt und auch direkt ganz klare Verweise auf Jesaja in diesem Text, ne?
Also ich hatte hier auf jeden Fall noch einen Hinweis, dass in Jesaja 45, 23 die gottgeschuldete Verehrung durch Kniefall und das Bekenntnis stattfindet.
Was hier quasi in Vers 10 auftaucht, also dass vor Jesus sich die Knie beugen werden, das ist eigentlich ein Motiv, was so in Jesaja 45 schon mal vorkommt, dass da quasi die Menschen vor Gott niederfallen. Das ist quasi dieser explizite Hinweis. Und dann implizit ist auch nochmal Jesaja 57, Vers 15 spannend im Hinblick auf diese hohe und niedrige Theologie, denn da wird bei Jesaja schon beschrieben, Gott wohnt einerseits im Himmel und bei den Erhabenen, beim Heiligen, und Gott wohnt auch beim Niedrigen und im Tiefen und Zerbrochenen, Gebeutelten. Da diese Gleichzeitigkeit dessen, wie Gott erlebbar ist, also auch der alttestamentliche Kontext ist da irgendwie ganz klar zu finden und wieder zu sehen. Mhm. Genau. Also bibelkundlich ist es ja so, dass dieser Brief aus dem Gefängnis geschrieben wird von Paulus und man auch überlegt, ob das irgendwie verschiedene Elemente da eines Briefes irgendwie zusammengefügt sind und daraus ein neuer Brief komponiert und auch die Frage danach, ist es eben ein vorpaulinischer Text oder was ist daran die Ergänzung mit dem Tod am Kreuz und so weiter. Das wird ja verschieden diskutiert. Ich merke, dass dieser Kontext der Lebenswelt damals und auch dieser Sitz des Lebens eben, dass er das an die Gemeinde in Philippi schreibt, die ja offensichtlich auch genau von solchen Machtfragen und Deutungshoheiten und so da gerade irgendwie in einem Konflikt ist, ne? Das ist irgendwie vorher in dem Kapitel klar lesbar. Das ruft bei mir schon auch ganz schnell wieder Bilder irgendwie hoch, eben auch von Kritik an Machtverhältnissen. Diese Woche ist, wenn wir jetzt das gerade aufnehmen, in Russland der Menschenrechtsaktivist Orlov ins Straflager und Gefängnis gekommen für seine Kritik am Regime von Putin. Ja, auch was das für ein Preis ist, diese Kritik an Machtverhältnissen und eben selber aus einer Position und dem Privileg heraussprechend nicht dafür ins Gefängnis zu kommen, aber wo und dann auch gar nicht diese Erfahrung irgendwie abrufen und daran anknüpfen könnt, aber in dieser existenziellen Situation, in der Paulus sich damals befunden hat und der eben Menschen heute in dieser Situation selber noch dafür ins Gefängnis kommen, dass sie ihre Kritik äußern an einem Regime. Das könnte für mich auch so ein Schwerpunkt in einem Gottesdienst sein. Also ne, wir haben jetzt irgendwie 2 Jahre Ukraine, Krieg durch Russland und irgendwie einerseits den Opfern Raum zu geben und in Fürbitten irgendwie denen an die zu gedenken und gleichzeitig eben auch Oppositionelle in Russland irgendwie zum Thema zu machen. Was kostet es heute auch Menschen, dass sie ihre Kritik äußern? Wie viele sind auch namenlos? Wie viele verschwinden in Russland, wenn sie Kritik äußern?
Und vielleicht jetzt nicht nur Russland, sondern in ganz unterschiedlichen Kontexten, oder? Wo seien es unterschiedliche Staaten, aber vielleicht auch,
Nee, voll.
Aber nicht nur Russland. Aber da ist das natürlich uns jetzt sehr präsent.
Ja. Ich finde schon auch gut, eben sich zu überlegen, was ist eben eine Zuspitzung in einem Gottesdienst oder was ist mit dieser Frage, wo kann dieser Text denn heute sprechen oder in welchen Kontext hinein entfaltet er auch was von dieser Radikalität, die er eben auch hat. Da kam mir das genau eben als Beispiel sehr, sehr greifbar.
Was ich noch spannend finde, ist der Punkt, dass es eben um die Auferstehung ja geht, aber dass Auferstehung nicht genannt wird als Ostergeschehen, sondern dass es nur die Erhöhung ist, von der hier gesprochen wird. Das finde ich schon auch was heißt nur Erhöhung, aber dass es eben eine andere Wortwahl ist, die man, finde ich, auch aufgreifen kann. In welcher Form? Bin ich mir noch nicht klar.
Was würdest du damit machen? Oder?
Noch kann ich nichts daraus machen, aber ich finde Auferstehung und Erhöhung ist ja schon sehr nah ineinander, weil es so eine Aufwärtsbewegung ist, vielleicht auch aus einer sehr zusammengekauerten Position heraus ins gerade Aufstrebende, keine Ahnung. Aber ich finde es schon spannend, weil ja der Begriff Erhöhung für uns im christlichen Kontext jetzt ja nicht ganz so präsent ist.
Ich merke, dass es für mich dann direkt diese Verbindung eben zu dem Magnificat macht. Ne? Also die Erhöhung, diesen Begriff, den kenne ich vor allen Dingen aus dem Magnificat. Gott wird den Niedrigten erhöhen. wobei ich nicht weiß, ob das griechisch derselbe Begriff ist. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, immer selber nochmal recherchieren. Ja, aber genau, es ist spannend. Das ist schon eine ganz andere Wortwahl und deswegen natürlich auch die Frage, irgendwie ist es wirklich schon was Vorpaulinisches, auf was Paulus hier zugreift, genau.
Rekopiert,
ja. Ja. Also in jedem Fall hätten wir beide das Bedürfnis und den Wunsch, in dem Gottesdienst dem irgendwie anders Raum zu geben und diesen Text auch an sich selbst in sich klingen zu lassen und auf unterschiedliche Weise. Als Gesang eben vielleicht oder mit unterschiedlichen Sprechstimmen.
Und vielleicht tatsächlich auch mehrfach in unterschiedlichen Versionen, so, dass man unterschiedliche Zugänge da bekommt und das auch wirken lassen kann. Weil er zwar kurz, aber ja doch sehr, sehr kondensiert ist.
Und wir haben mit Liedvorschlägen angefangen und so möchte ich auch noch mit einem enden hintenher. Als Lied oder Gedicht von Kurt Marti finden wir im evangelischen Gesangbuch im hessischen Teil leider nur unter der Nummer 550. Das könnte den Herrn der Welt ja so passen, dass erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme. Und ja, also als Gedicht, genau, googelt gerne mal. Ich finde, entspricht sehr irgendwie diesem Duktus, den wir hier gerade rausgearbeitet haben und dieser Gleichzeitigkeit und dieser Spannung, die da in dem Text einfach auch aufgemacht wird. Schön! In diesem Sinne.
Ja, vielen Dank.
hoffen wir, dass ihr ein paar Anregungen und Ideen zu dem Gottesdienst entwickeln konntet, an manchen Punkten vielleicht hängen geblieben seid, über die wir gesprochen haben. Liebe Nora, wie schön, dass du wieder mitgemacht hast. Und ich freue mich, wenn wir von euch hören. Ihr könnt uns gerne Nachrichten oder Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und unter stückwerk-podcast.de. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.